Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen zum Brettspielmonster Adventskalender. Heute öffnen wir Türchen Nummer 12. Mit wir meine ich natürlich den lieben Ronny. Hallo Ronny.
Hallo Ingo.
Genau.
Ich bin Ingo.
Hallo. Und mich,
das kriegst du oft nicht hin, ne?
Ich krieg's.
Das verwechselst du meistens.
Ja, es ist, ja. Okay. Hallo.
Aber wir haben Halbzeit.
Ja, wir haben Halbzeit heute. Na, gleich geht's in die Kabine für die zweite Hälfte. Aber vorher machen wir noch hier Türchen Nummer 12. Schauen wir doch mal rein.
Genau, was ist dahinter,
Türchen Nummer 12? Heute haben wir hier eine Frage. Ah ja, wie wichtig ist dir die Bewertung auf BoardGameGeek und die Einschätzung von Spielen? Also zum Beispiel im Hinblick auf, was ist die beste Spielerzahl, wie ist die allgemeine Bewertung des Spiels und so weiter und so, die Einschätzung der Komplexität und so weiter und so fort.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil es ist ja oft, also es ist nicht oft so, aber man hört ja oft, auch bei YouTube-Kanal, dass die Leute halt davon reden, ja, das Spiel hat folgende Bewertung bei BGG, oder man hört, ja, laut BGG ist die beste Spieleranzahl das und das, ja, oder laut BGG ist die Schwierigkeit so und so hoch.
Machen wir ja auch.
Ja, genau.
Sie sagen ja teilweise auch genau. hat auf BGG ein Komplexitätsrating von 4, irgendwas.
Ja. Genau, aber ab wo ist dann, also ab wann ist das Ganze so wichtig, dass du sagen würdest, ja gut, wenn da jetzt das Spiel nur eine Bewertung von 6 hat, dann gucke ich mir das gar nicht mehr an. Oder würdest du zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt beide uns treffen und wollen ein Spiel spielen und ich schlage dir ein Spiel vor, dann sagst du, ja, bei BGG sagen sie, zu zweit ist es nicht gut. Würdest du dann das Spiel nicht ausprobieren wollen zu zweit, weil das da so steht? Ja, also ab wann macht es keinen Sinn mehr oder ab wann ist es sinnvoll, darauf zu hören und das zu beachten? Oder ist es nur so eine Richtlinie, die man mal in Betracht ziehen kann, aber die man unter bestimmten Umständen vielleicht gar nicht so ernst nimmt?
Ja, also man müsste sich erstmal die Frage stellen, wie kommen denn die Bewertungen bei BoardGameGeek zustande? Im Prinzip stelle ich mir das jetzt so vor, die Gemeinde bei BoardGameGeek, die Community, die ist relativ groß. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie viele Leute auf BoardGameGeek aktiv sind?
Mindestens zwei.
Mindestens, ja.
Mindestens du und ich.
Mindestens zwei. Sehr gute Antwort. Ja, also wenn man auf BoardGameGeek mal schaut und dann so auf sich mal ein Spiel raussucht, keine Ahnung, ich gucke jetzt mal hier live nach einem Spiel, wie viel Bewertung hat so ein Spiel überhaupt? Ja, also so, jetzt haben wir hier zum Beispiel. Oh, ja. Also Pen M zum Beispiel, wir hatten es im letzten Adventskalender Türchen, hat 5.500 Ratings. Das ist jetzt schon eine ganze Menge.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja? So, also scheint ja schon mal so zu sein, dass zumindest bei den bekannteren Spielen auch eine ganze Menge Leute ihre Meinung darüber abgeben. Ja? Jetzt ist die Frage, wovon hängt die Einschätzung der Leute ab? Das können natürlich auch sehr individuelle Sichtweisen sein. Ja? Aber ich könnte jetzt behaupten, je mehr abstimmen, desto mehr wird das Ganze so ein bisschen zum richtigen Durchschnittswert. Ja, also die oberen 10% fallen raus, die unteren 10% fallen raus und dann der Rest wird schon wissen, was er macht. Für mich persönlich, ich guck eigentlich immer ganz gerne mal auf die BoardGameGeek Ratings, allerdings mehr so als, wie soll ich sagen, als Ersteinschätzung. Also einfach so, das heißt dann nicht, dass ich sage, ich kaufe mir kein Spiel, was unter 7 hat, oder, oh, das Spiel hat 8,4, das muss ich jetzt haben, sondern einfach nur so als, ja, als Info, also weniger jetzt für Entscheidungsrelevanz als einfach für, ja, wie soll ich sagen, allgemeine. Wie ist denn die allgemeine Einschätzung des Spiels? So, aber dann ist es genauso, wie du sagst. Im Grunde genommen will ich das Spiel trotzdem dann erstmal kennenlernen. Und man merkt ja auch, wenn man jetzt ein bisschen bei BoardGameGeek so ein paar Jahre mal oder eine Zeit lang dabei war, dann merkt man ja auch, dass bestimmte Spiele, bestimmte Arten von Spielen, auch wenn sie gut sind, also was ist schon gut, ist ja auch relativ, ja, Aber trotzdem, das allgemeine klassische Familienspiel wird in der Regel wahrscheinlich keine 7,4 haben oder mehr.
Darauf wollte ich gerade eingehen, genau. Also es ist ja auch immer die Frage, was für eine Art von Spiel ist es.
Genau.
Weil die einfachen Spiele ja auf BGG gefühlt immer etwas schlechter bewertet werden.
Richtig. Genau. Und dann hast du halt Spiel bewertet mit 6,2, wo du dann erstmal denkst, oh, 6,2, das ist aber jetzt schon so ein bisschen. Aber das ist wahrscheinlich vielleicht ein einfaches Würfelspiel, also so eine Kniffelvariante, ohne jetzt besonders innovativ zu sein. Was aber trotzdem natürlich Spaß machen kann.
Hm.
Ja. Und da von vornherein zu sagen, jetzt so, ich setze mir jetzt irgendwie eine Grenze. Es gibt manchmal so Listen oder YouTube-Kanäle, die das ganz gerne rausarbeiten, die sagen, die 10 besten, am schlechtesten bewertesten Spiele.
Hm, ja. Gibt's auch,
oder,
ja.
Oder die zehn besten Spiele
unter sieben.
Mhm. Und dann wundert man sich manchmal, da sind dann schon ein paar Spiele dabei, die man eigentlich so ganz gerne spielt, ja. Mir fällt jetzt gerade kein Beispiel an.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also letztendlich ist es natürlich immer so, also es gibt ja auch das Überbewerten. Also
ja, genau.
Kickstarter werden ja sehr gerne mal überbewertet.
Oder
haben genau viel Geld. Gegenteil. Genau, ja, aber auch überbewertet gibt's halt, weil die halt sehr viel Geld investieren manchmal in Spiele auf Kickstarter und dann sich nicht eingestehen wollen, dass das eigentlich Schrott ist.
Genau.
Ja, die sagen dann, ja, nee, das ist, ja, natürlich, die Regel ist jetzt nicht so gut geschrieben. Ja, und es gibt vielleicht ein, zwei unlogische Regelfehler, wo man die so nicht spielen kann und man muss das vielleicht anders machen. Und es gab einfach auch schon FAQ und so, ne? Aber ja, aber wenn du das alles weglässt, ja, und die Augen zumachst beim Spielen, dann hast du auf jeden Fall eine 8,9.
Aber dann siehst du die Miniaturen ja nicht.
Ja, weil die vielleicht einfach nur schlecht designt sind. Deswegen ist es vielleicht besser, die Augen zuzumachen. ja, also letztendlich, es ist nicht so einfach, dem zu vertrauen, weil du musst erstmal analysieren, was ist es für eine Art von Spiel und wie werden solche Spiele in der Regel bewertet. Werden sie zu gut bewertet? Werden sie zu schlecht bewertet? Werden sie irgendwie gehatet, weil sie von dem einen Verlag kommen? Werden sie vielleicht gehatet, wie zum Beispiel, ich habe es auch bis vor kurzem nicht gewusst, habe ich jetzt auch erst im Nachhinein dann irgendwo gelesen, erstmal ein bisschen schlecht bewertet, das neue Stonemaier-Spiel, weil es einfach auch auf der Messe so teuer war.
Das mit den Bienen im Weltall. Bienen im Weltall.
Genau. Und es gab aber einige, die halt das bemängelt haben, dass es so sauteuer ist und nicht das Geld wert wäre. Aber wie ich es wohl gehört habe, war das nur so teuer, weil es eingeflogen wurde extra für die Messe. Und das Spiel, was jetzt am Ende wirklich rauskommt, wird eigentlich deutlich billiger sein. Ja, dann, also wie gesagt, dann gibt es vielleicht welche, die erwarten halt auch vielleicht schon von Stonemaier Game Spiel direkt mal mehr. Die sagen halt schon, ja, hallo, ein Scythe, das Spiel muss ja mit einem Kracher sein, ne? Und wenn das keine 10 von 10 ist, dann ist es eine 6. So, ne? Und ja, es ist immer schwierig zu sagen, stimmt das wirklich? Aber ich muss auch gleichzeitig zugeben, als ich zum Beispiel mich auf die Messe vorbereitet habe, da habe ich schon bei zumindest Spielen, die vorher auf Englisch erschienen sind, wo es halt schon Leute gab, die eine Einschätzung abgegeben haben, da habe ich dann schon Spiele aus meiner musst du dir unbedingt angucken Liste rausgeschmissen, wenn sie halt, obwohl sie eigentlich ein Heavy Euro Spiel sein sollten, also ein Strategiespiel sein sollten, und haben dann nur eine 6,5 gehabt oder so eine 6,9, also unter 7, dann habe ich sie erstmal zumindest von meiner musst du dir auf jeden Fall angucken Liste runtergeschmissen. Hm. Ja, einfach nur auch, weil die so groß war, und dann habe ich schon die Einschätzung da mitgenommen.
Klar, auf der Messe vor so einem Großereignis muss man ja auch mal ein bisschen aussortieren, ja. Hm. Jetzt gucken wir doch einfach mal jetzt hier in die Top 10. Ne? Was ist denn das beste Spiel der Welt? Laut Boardgame Geek.
Na, immer noch Brass, oder?
Brass Birmingham, genau. Ja. Platz 2.
Ja, das ist auch eine Geschichte für sich, ne? Mit dem Diskussionen im Forum, glaube ich, wo sie darüber geredet haben, dass Gloomhaven ja doch gar nicht die 1 verdient hätte, und haben zum Abwerten von Gloomhaven aufgerufen und zum Hochwerten von Brass. Daraufhin hat ja Gloomhaven-Fans quasi zum Hochwerten von Gloomhaven und Downgraden von Brass aufgerufen. Und dann gab es ja zwischendrin Legacy, glaube ich, war auf 1, oder keine Ahnung, auf jeden Fall. Es ist ja...
Also zum Beispiel, also jetzt Brass ist Nummer 1. hat ein durchschnittliches Rating von 8,61 und da haben knapp 42.000 Leute Stand heute abgestimmt. Mhm. Dann Platz 2 ist Pandemic Legacy Season 1.
Genau, und das war auch mal kurz auf 1, weil wir wegen den Streit zwischen den beiden.
Da haben knapp 52.000 Leute abgestimmt, also 10.000 Leute mehr als Brass Birmingham, könnte auch vielleicht ein bisschen auf die in Anführungszeichen Zielgruppe hindeuten, dass also mehr Leute Pandemic spielen als Brass, hat ein Rating von 8,5 und auf Platz 3 ist dann Gloomhaven, da haben 60.000 Leute abgestimmt, also 20.000 Leute mehr als Brass Birmingham und hat auch ein Rating von 8,61. Das heißt, das Average Rating von Pandemic Legacy Season 1 ist 8,53 und das Average Rating von Gloomhaven ist 8,61.
Ja, was genau, wie bewertet wird, ist ja auch noch so ein gütiges Geheimnis von BGG.
Genau.
Du weißt ja nicht, wie genau sie was nehmen und wie sie das genau errechnen, was jetzt wann da hochgeht. Ist, glaube ich, auch irgendwas mit wie viele Personen haben in letzter Zeit das Spiel gespielt oder bewertet oder was auch immer. Weil es gibt ja Spiele wie Twilight Struggle, die waren lange auf der 1. Und waren lange unangefochten und jetzt sind sie aber halt da rausgerutscht, wahrscheinlich nicht, weil die Gesamtbewertung schlechter geworden ist, sondern einfach nur, weil es seit Jahren halt kaum noch jemand spielt.
Ja.
Weil es wäre natürlich auch unlogisch zu sagen, wir haben hier ein Spiel auf Platz 1, was aber niemand spielt, weil es halt einfach nicht mehr modern ist und ja, damals wurde es sehr gut bewertet, aber inzwischen halt spielt es keiner mehr oder kaum jemand.
Aber sollte jetzt jemand, der halt spielt, der sagt, ey, was ist denn das beste Spiel der Welt oder eines von den Top 10 Spielen laut BoardGameGeek weltweit, könnte der einfach so sagen, ich guck mal auf die Liste und da suche ich mir eins aus, dann habe ich auf jeden Fall ein Top-Spiel.
Was ist bei 3 gewesen? Was waren die anderen 6, 7?
Wir haben Platz 4 Arche Nova, Platz 5 Twilight Imperium 4. Edition, Platz 6 Terraforming Mars. Da haben übrigens 94.000 Leute abgestimmt. Das ist mehr als doppelt so viel wie für Brass. Ja, weit mehr als doppelt so viel. Dann Platz 7, Dune Imperium. Platz 8, Gloomhaven, Pranken des Löwen. Platz 9, Der Ringkrieg, 2. Edition. Und Platz 10, Star Wars Rebellion.
Okay, also von meiner Meinung aus, Schwarmintelligenz, du kannst mit den Spielen jetzt an sich nichts groß falsch machen. Also keins von den Spielen ist wirklich schlecht, oder?
Nee, schlecht auf keinen. Ja, genau. Schlecht, klar.
Aber ja, also klar ist es immer Geschmackssache, weil allein die 10 Spiele sind schon sehr, sehr unterschiedlich.
Ja, also der Ringkrieg, 2. Edition, ist ein Zwei-Spieler-Spiel. Macht bestimmt Spaß. Ich hab's auch hier, aber man kann auch zu viert, aber eigentlich ist es doch zu zweit. Ja, oder?
Natürlich, es ist wie bei Rebellion, Star Wars Rebellion auch.
So, es ist mit Sicherheit ein schönes Spiel. Ich hab's auch hier, aber ich bin damals an den Regeln ehrlicherweise verzweifelt.
Ich hab's, ich glaube, an die 5-6 Mal gespielt.
Ach, guck.
Aber es ist natürlich wirklich ein richtig krasses Regelding. Aber es transportiert halt auch die Geschichte richtig, richtig gut.
Ja, genau.
Also es ist halt wirklich, wenn du Herr der Ringe-Fan bist, und wenn du Zeit hast, 6 Stunden zu spielen und du die Muße hast, dir diese Regeln auch wirklich anzutun, dann spielst du, weil das ist wirklich, wirklich ein gutes Spiel. Ja, ich habe es ja auch zu Hause in meinem Regal hier. Ich habe es auch schon seit vielen Jahren nicht mehr gespielt. Aber es ist wirklich gut. Also ich kann mich nur wiederholen, es ist wirklich, wirklich gut. Und dementsprechend ist es auch verdient da. Ist halt immer die Frage, wie gesagt, ja, wer schafft das, das nochmal auf den Tisch zu bringen?
Ja.
Ich habe, glaube ich, einen Podcast gehört von Pile of Happiness. Die haben das zusammen mit den Spielträumers, glaube ich, gespielt. Dann waren die auch restlos begeistert. Und die haben es halt extra nur wegen dieser Folge quasi, wegen der Aufnahme gespielt. Und dann hätten sie am liebsten direkt nochmal gespielt, weil es einfach ein gutes Spiel ist. Es ist aber halt ein Spiel, das auf den Tisch zu bringen, ist nicht so einfach.
Ja.
Und dementsprechend, ja. Aber wie hat es verdient da? Was ich eher bedenklich finde, statt der Bewertung und der Position in der Liste, was ich eher bedenklich finde, sind die Spieleranzahl-Bewertungen. Also wenn best zu zweit, best
recommended,
zu dritt.
Empfohlen.
Genau, weil das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also die Mitspielerin, mit der ich am meisten spiele, die guckt da sehr stark drauf, was da ausgewählt ist. Und wenn halt es nicht mindestens als gut bewertet wird zu zweit, dann hat sie eigentlich schon eher weniger Lust, das zu zweit auszuprobieren. Möchte sie es, wenn, dann zu dritt spielen oder zu viert. So. Und ich denke mir halt immer so, nee, warum? Ich meine, wir zwei haben Federation zu zweit gespielt.
Ja.
Und ich fand's gut. Ja. Ja, natürlich ist es vielleicht anders da, als wenn man es zu dritt oder zu viert spielt. Ja, weil du halt viel krasser darauf achten kannst, durch deine eigene Aktion, ob die am Ende quasi welches von beiden Gesetzen durchkommt. Ja. Aber trotzdem ist es ein gutes Spiel. Es ist anders da, ja, aber deswegen ist es nicht schlecht zu zweit. Und deswegen, manchmal denke ich mir halt so, ja, man sollte nicht zu sehr darauf Wert legen, was da die anderen beurteilen, ob es zu zweit oder zu dritt schlecht ist oder gut ist. Letztendlich ist auch immer eine Frage, manche Leute spielen halt auch einfach nicht gerne zu zweit. Manche Leute spielen nicht gerne zu viert, weil es vielleicht zu viel Downtime ist.
Ja.
Und dann, das heißt jetzt nicht, dass es zu viert schlecht ist, sondern dass die Personen, die es bewerten, einfach die Downtime bei vier Personen nicht mögen. Ja. Und vielleicht die Leute, die sagen, zu zweit ist es zu schlecht, die sind halt Leute vielleicht, die sehr stark auf Interaktion aus sind. Und zu zweit gibt's halt vielleicht weniger Interaktion.
Hm.
Also ich würde Spiele auch zu zweit probieren, selbst wenn die Leute sagen, nee, eigentlich spielst du erst zu dritt. Solange, also es gibt ja durchaus Spiele, wenn man sich dann Meinung anhört, da sagen die Leute, steht zwar drauf, geht zu zweit, aber Leute, glaubt mir, es geht nicht zu zweit.
Ja, ja.
Ja, dann musst du vielleicht vorsichtig sein, aber wenn halt irgendwie, sagen wir mal, nur 20% sagen, ja, zu zweit ist es das Beste, und nur 30% sagen, zu zweit ist es so gut, dann würde ich trotzdem zu zweit probieren. Wenn jetzt natürlich gar keiner sagt, dass es zu zweit gut ist, dann würde ich auch nicht zu zweit probieren. Aber ja, sagen es ein paar Leute gibt, die sagen, ja, zu zweit ist es sehr gut, macht mir viel Spaß. Warum soll ich nicht so ausprobieren? Dann würde ich trotzdem probieren. Weil halt die meisten Spiele spiele ich zu zweit.
Und also, dann daraus höre ich aber jetzt, du schaust dann schon rein und nimmst es erstmal grundsätzlich schon als Anhaltspunkt. Also wenn du jetzt hier
Nein, ich eigentlich nicht, aber da siehst meine Mitspielerin das sehr oft macht,
okay,
Komme ich halt mit. Also okay, Ich kaufe mir ja ein Spiel, ohne vor bei BGG zu gucken, wie ist es in der Spieleranzahl.
Ja.
Sondern ich erkunde mir, was ist das für ein Spiel, was ist das für eine Art von Spiel, wird mir diese Art von Spiel theoretisch gefallen und dann kaufe ich es mir und dann will ich es auf den Tisch kriegen. Ob da jetzt drei Leute da sind und wir es zu dritt spielen oder ob es nur zwei sind und wir wollen zu zweit spielen, ist mir in dem Augenblick erstmal egal.
Mhm.
Aber dann kommt halt von ihr oft, ja, ich habe aber gelesen, zu zweit soll das nicht so gut sein. Mhm. Und ich denke mir so, ich würde es einfach testen wollen, ja. Und deswegen, also da lege ich nicht so wirklich einen Wert drauf. Aber wenn ich natürlich jetzt höre im Podcast oder im YouTube-Channel, wenn man das gespielt hat und der erzählt dann von mir so, hey Leute, die behaupten, es geht zu zweit, aber es geht einfach nicht, ja. Und die dann auch das begründen und sagen von wegen so, zu zweit funktioniert einfach das ganze Spielprinzip nicht, weil du sollst du da überbieten. Und wenn du nur zwei Personen bist, funktioniert das einfach nicht. Oder wenn du handeln sollst und du bist nur zwei Personen, das funktioniert mit dem Handeln nicht. Weil der andere einfach dann vielleicht sagt, nö, ich handle mit dir nicht.
Ja, oder die klassischen Area-Control-Spiele ist auch.
Ja, ja, wobei, wie gesagt, ich fand jetzt zum Beispiel auch bei klassischen Area-Control-Spiele, also ich finde auch zum Beispiel, Blood Rage macht mir auch zu zweit Spaß. Ja, also es gibt Ausnahmen. Ich finde immer, das ist, ja. Aber wie gesagt, ich traue dem nicht immer ganz direkt. Ich würde da schon es nur als Vorgabe mal mir angucken zwar, aber dann doch eine eigene Meinung bilden oder zumindest mir mehrere Meinungen noch von anderen Leuten, denen ich, ja, vertraue ist zu viel gesagt, denen ich folge und mir ihre Meinung anhöre. Da würde ich zumindest mal überlegen, was die sagen, bevor ich mich da beeinflussen lasse.
Mhm. Ja, was ich gerne noch mache ist, ich gucke, gibt's ja bei BGG auch die Möglichkeit zu schauen, ob das Spiel sprachneutral ist. Also wenn man das Spiel jetzt so gar nicht kennt und noch nicht viel davon gehört hat, dann, wenn man mal überlegt, kann ich mir vielleicht auch die englische Version kaufen oder so.
Ja.
Nicht, weil man selbst kein Englisch spricht, sondern weil man immer wieder mal eine Runde hat, wo vielleicht jemand nicht gerne mit englischen Karten hantiert oder so. Oder man halt bei Spielen auch nicht ständig was erklären kann, weil möglicherweise irgendwelche Sachen geheim sind. Dann schaue ich da schon gerne mal rein und sag, was sagen denn die Leute, ist das Language independent oder nicht so?
Ja, für solche Infos ist BGG super.
Genau.
Also, ja, und auch wenn du eine Regelfrage hast, du findest bei BGG auch
jemanden,
der die Frage schon mal gestellt hat und dann hast du sogar oft den Autoren oder einen der Verlagsmitarbeiter, die dann darauf antworten und sagen, ja, das ist dann so und so.
Genau.
Also ich weiß nicht, wie oft wir schon wirklich da saßen und dachten uns so, ja gut, wir sind uns jetzt überhaupt nicht sicher, wie diese Regel gemeint ist und wie sie an dieser Stelle hier funktioniert.
Ja.
Und ja, dann kannst du natürlich sagen, ja, uns ist es egal, wir entscheiden es einfach, das so und so und machen das. Aber bin ich eigentlich nicht der Typ für, ich möchte schon das so spielen, wie es vorgesehen war. Und wenn wir halt schnell bei BGG dann danach googeln und finden dann darüber einen Eintrag und finden dann den Autoren oder einen Verlagsmitarbeiter, der darauf geantwortet hat, dann sind wir auch zufrieden und spielen es dann auch genauso. Wenn es nur irgendwer ist, der antwortet,
dann kann man das wieder hinterfragen.
Gibt es noch Diskussionen, genau, dann gibt es immer Diskussionen, weil, ja, von wegen so, ja, warum, weil der eine jetzt sagt, der irgendein Spieler, der sagt, das ist so und so, heißt ja nicht, dass es stimmt. Ja, nee. Aber ansonsten, wie gesagt, ist es schon immer hilfreich, wenn man da reingucken kann und mal nachschauen kann. Ich finde ja, dass jeder Designer müsste sich verpflichten, seine Handynummer bei diesem Spiel mit anzugeben, damit man bei Regelfragen anrufen kann.
Mhm. Gute Idee. Was ich als letztes bei BGG noch gerne gucke, ist das Komplexitätsrating. Aber da ist es für mich ja noch schwieriger manchmal es richtig einzuschätzen, aber so im Prinzip sage ich mir dann, okay, Spiele mit 1, okay, die sind relativ easy, Spiele mit 4,2, 4,3, das ist dann wirklich schon, hui, da sollte man dann wirklich schon wissen, worauf man sich einlässt.
Ja, das stimmt, ja. Das ist auch sehr hilfreich, das stimmt.
So, und in der Größenordnung, das gucke ich mir, also BGG ist für mich, nicht nur, weil ich dort meine ganzen Spiele quasi hinterlegt habe in meiner Collection, sondern und die Spiele-Trigger, Rekorde, wie nennt man das? Tracke,
genau.
Ja. Sondern ist so auch immer eine sehr schöne Informationsplattform und ich genieße aber die Daten da ein bisschen mit Vorsicht, so bestes Spiel, 8,6, 8,5, ja. Who cares? Ich kann meine Bewertung auch abgeben und ich gebe sie entweder in 0,5 Schritten ab und es gibt Leute, die geben dann 7,2. Ja, gut. Woran machst du die 7,2 jetzt fest?
Ja. Warum ist es keine? Leute, die sagen, ich gebe niemals eine 10, weil es kein perfektes Spiel gibt.
Ja, genau. Ja, super. Das sind dann die Liebsten. Ja. Nee, also, was ist dein bestbewertetes Spiel auf BGG?
10.
10?
Ja, mehrere. Ich habe mehrere 10er.
Ich muss mal kurz gucken, vielleicht gehöre ich selber zu denen, die keine 10 Punkte vergeben haben.
Nee, ich habe mehrere 10er. Spiele, die ich sehr gut finde, die ich sage, die würde ich jederzeit spielen und die finde ich toll, denen gebe ich eine 10.
Nicht, dass ich jetzt hier so rummecker. Ha, ich habe keine 10 vergeben, siehst du?
So.
Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe jetzt nicht alle Spiele bewertet.
Hm. Ja, ich bewerte eigentlich alle Spiele, die ich auch dann gespielt habe. Also ich korrigiere auch Bewertungen, wenn ich jetzt bei der ersten Partie dann sage, fand ich jetzt eher nur eine 7, dann spiele ich es nochmal und denke, oh, ja komm, eher eine 7,5 oder eine 8, dann tue ich das schon anpassen. Aber so eine halbe Schritte gehe ich schon, ich gehe halt niemals in weniger als einen halben Schritt. Also 7,5, 8, 8,5, 9, so diese Sachen. Wenn ich ein Spiel mit 6 bewerte, dann ist es quasi schon so gut wie weg. Also eine 6 heißt für mich, gefällt mir nicht.
Okay, also die besten Spiele sind offensichtlich Blood Rage, Size und Underwater Cities, weil die haben alle 9 Punkte gekriegt.
Verstehe. Nee, bei mir, ich weiß nicht, ich hätte nicht nachgucken, aber also wie gesagt, so Star Wars Rebellion hat, glaube ich, eine 10, Blood Rage hat eine 10, Caverna hat eine 10, also da gibt's einige mit einer 10. Dune Imperium müsste eine 10 haben. Das ist bei mir, wie gesagt, alles, was ich sage, ja. Gefällt mir super, spiele ich jetzt halt mit. Das hat bei mir eine 10. Warum soll es auch nicht eine 10 bekommen? Ich bin halt, klar gibt es immer irgendwie, dass du sagen kannst, ja, hier wäre aber besser, wenn du bei dem Feld was anderes bekommen würdest. Oder wäre noch besser, wenn da es nochmal ein Refresh von den Karten geben würde. Aber also, wie gesagt, da müsste ich anfangen mit 9,8, 9,7 und das will ich nicht. Und ich will auch nicht jedem Spiel eine 9 geben. Also.
Naja. Ich habe das mal gemacht, so 2017, 18, 19, aber ich sehe gerade hier, im Grunde genommen habe ich damit auch vor 2,5 Jahren aufgehört, irgendwelche Spiele zu bewerten. Was soll ich sagen?
Ja, ich mache das halt vor allem deswegen, damit ich auch beim Aussortieren kann ich halt dann gucken, was habe ich nicht so gut bewertet und das ist dann wahrscheinlicher raus als die guten halt, ne?
Okay, das macht natürlich auch Sinn. Ja, ja.
Also alles, was bei mir sich um die 7 herumtummelt, ist potenzieller Auszugskandidat. Alles, was eine 8 hat, ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, ich habe ein Spiel gefunden, was ähnlich funktioniert und besser ist. Ja. Und eine 9 oder eine 10 ist eigentlich relativ safe, dass es nicht auszieht. Einzige Ausnahme ist halt wirklich, wenn ich merke, okay, ich finde es zwar geil, aber es kommt bei mir nie auf den Tisch. Ja, weil es einfach keine Spielegruppe habe oder meine Mitspieler es nicht gut finden, dann denke ich halt auch mal danach, ob ich eine 9 verkaufen würde. Aber es kommt halt eher selten vor. Gut, Ingo, ich würde sagen, soweit haben wir das Thema genug bearbeitet.
Ja.
Dann vielen Dank für deine Meinung, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, auch dir vielen Dank. Vielen Dank allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Das war unser Türchen Nummer 12 und wir hören uns morgen wieder zum Türchen Nummer 13.
Genau, morgen startet die zweite Halbzeit auf dem Weg zum Heiligabend. Yay!
Genau, und bis dahin viel Spaß beim Spielen. Wir hören uns morgen. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören, alles Gute, ciao.
Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung, einen Kommentar oder eine Nachricht freuen. Ihr könnt uns erreichen unter
über unsere Webseite brettspielmonster.podcaster.de
oder ihr findet unseren YouTube-Kanal Brettspielmonster.
Bei Facebook findet ihr uns auch unter Brettspielmonster.
Auf Mastodon sind wir seit neuestem unter Brettspielmonster in dem Brettspiel.space.
Unter Twitter könnt ihr uns kontaktieren unter Brettspielmon.
Auf Instagram sind wir auch Brettspielmonster.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken unter brettspielmonster@gmail.com.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.